sehr bezeichnend oder sehr, sehr wichtig in der Arbeit des Presseamtes ist natürlich, dass man sich qua Amt mit vergangenheitspolitischen Debatten befassen musste, also mit der Debatte um die Verjährung von NS-Verbrechen, mit einer Hakenkreuz-Schmierwelle, die es gegeben hat, nochmal Ende der 50er Jahre. Und da hat das Presseamt intern den Leitsatz ausgegeben, für uns ist die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit nur insofern informationspolitisch wichtig, als es den Schaden zu mindern gilt, den ihre Erwähnung hervorruft. Das ist ein sehr, sehr typischer Satz für diese Zeit.
Bis zum Beginn unseres Projektes hingen alle Kanzleramtschefs noch mit ihrem Porträt im Bundeskanzleramt. Da hängen sie immer noch, aber neben dem Porträt von Hans Glockpe hängt jetzt eine Tafel, die erklärt, was er denn vor 1945 gemacht hat, welche Rolle er im Nationalsozialismus gespielt hat.
Ich glaube, dass eine funktionierende Demokratie sich ständig mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss, also vor allem mit ihrer nicht demokratischen Vergangenheit, um quasi das Bewusstsein dafür aufrechtzuerhalten, dass Dinge auch ganz anders sein könnten.
Mitte April erschien im Wallstein Verlag der Band Das Bundeskanzleramt, Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit mit 4 großen Studien, die das Bundeskanzleramt als Schaltzentrale der jungen Bundesrepublik bis in die 1970er und 1980er Jahre hinein untersuchen. Worum es in diesem Band geht, wie der Stand der Behördenforschung in Deutschland ist und welche NS-Kontinuitäten sich im Bundespresseamt finden lassen, darüber sprechen wir in dieser Folge des ZZF-Podcast.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge des ZZF-Podcast. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin und ich freue mich für diese Folge des ZZF-Podcasts mit 3 WissenschaftlerInnen des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam zu sprechen, die in unterschiedlichen Rollen an dem eben erschienenen Band Das Kanzleramt, Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit mitgewirkt haben. Annette Vohwinkel und Thomas Scharschmidt als Mitherausgeber und Jutta Braun als Verfasserin der 4. Studie im Band zum Bundespresseamt. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, in diesem Podcast zusammenzukommen und ich würde Sie zu Beginn des Gesprächs einmal bitten, sich kurz selbst vorzustellen.
Mein Name ist Jutta Braun, ich bin Historikerin am Zentrum für zeithistorische Forschung und Leiterin der Abteilung 4, Regime des Sozial. Und ich habe mich vor allem mit der Geschichte des Kalten Krieges beschäftigt und aber auch mit der Behördengeschichte in Demokratie und Diktatur.
Ich bin Thomas Scharschmidt, Zeithistoriker. Ich arbeite seit 20 Jahren am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in derselben Abteilung wie Jutta Braun. Meine Schwerpunkte sind NS-Geschichte, da insbesondere regionale Strukturen und Herrschaftspraktiken und Mobilisierungspraktiken im Nationalsozialismus. Ich interessiere mich aber auch für Gesellschaftsgeschichte im weiteren Sinne und sitze momentan an der Fertigstellung eines Buches über das Handwerk in der DDR und in der Transformation, also was ganz anderes. Und ein weiterer Schwerpunkt sind Erinnerungs- und Gedenkkultur. Und ich unterrichte an der Universität Potsdam und mache gerade in diesem Semester ein Seminar zu Gedenkkultur.
Ich bin Annette Vohwinkel. Ich leite am ZZF Potsdam die Abteilung für Mediengeschichte. Und neben meinen mediengeschichtlichen Forschungen bin ich Mitherausgeberin der Gesamtausgabe von Hannah Arendt im Wallstein Verlag und habe auch hier am Projekt zum Bundeskanzleramt bzw. zum Bundespresseamt mitgewirkt am ZZF.
Sie haben sich vor allem auch mit dem Bereich der Behördenforschung beschäftigt. Frau Vohwinkel, bleiben wir kurz bei diesem Thema, bevor wir detaillierter über das Buch sprechen. Die Erforschung der Bundesbehörden ist ein Feld, was seit einiger Zeit recht beliebt ist. Man findet viele Projekte an verschiedenen Institutionen in Deutschland. Das Projekt zum Bundeskanzleramt begann im Jahr 2017. Im Lichte dieser großen Masse an Forschung zu anderen Bundesbehörden, da stellt sich mir die Frage, warum wurde das Bundeskanzleramt, also die Schaltzentrale der neuen Bundesrepublik, denn erst so spät in den Blick genommen?
Man kann das eigentlich nur aus der Vorgeschichte raus erklären. Man kann vielleicht von so einer Art Inkubationszeit sprechen von, ich würde sagen, so ungefähr 2005 bis 2015, als sich verschiedene Institutionen versucht haben, dann erstmal einen Überblick zu verschaffen, was gibt es eigentlich bisher an Behördenforschung. Es gab dazu eine erste Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag 2010. Da war das Projekt zum Auswärtigen Amt gerade abgeschlossen. Und 2012 hat der Bundestag beschlossen, eine Art Bestandsaufnahme erstmal in die Wege zu leiten. Die wurde dann durchgeführt hier am ZZF in Potsdam in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte in München. Das Ergebnis wurde 2016 publiziert und wenig überraschend war das Bundeskanzleramt eine der größten Leerstellen, die da identifiziert wurden. Das heißt, es war klar, also unter anderem für Christian Mentel und Nils Weise, die diese Studie erstellt haben, dass man da eigentlich mal dran müsste, weil logischerweise das Kanzleramt mit der Richtlinienkompetenz quasi die Steuerungszentrale des ganzen Staatsbetriebs ist. Und wo, wenn nicht da, würde man ein bisschen genauer hingucken.
Gibt es denn da bestimmte Thesen oder Beobachtungen zu NS-Kontinuitäten, die sich auf alle Bundesbehörden übertragen lassen und die man auch für das Bundeskanzleramt angelegt hat?
Also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die haben alle Behörden gemeinsam. Zum Beispiel, dass ja Anfang der 50er Jahre irgendwann sich viele ehemalige Staatsbeamte in den öffentlichen Dienst wieder eingeklagt haben und damit zum Beispiel die Zahl der formal belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in den Leitungspositionen erstmal wieder zugenommen hat gegenüber der Phase unmittelbar nach der Gründung der Bundesrepublik. Das ist ein Aspekt, wo ich sagen würde, da ähneln die sich alle. Ansonsten gibt es natürlich auch gravierende Unterschiede. Ein Beispiel ist, dass in vielen Ministerien überwiegend Juristen beschäftigt sind. Beim Bundespresseamt, das ganz am Anfang ja noch Teil des Kanzleramts war und dann ausgegliedert wurde, beim Bundespresseamt aber der Anteil der ehemaligen Journalisten relativ hoch war. Das sind natürlich so Spezifika, die man wahrscheinlich für jede einzelne Institution, die man untersucht, herausfinden wird. Aber insgesamt gibt es doch auch so größere Trends, die alle gemeinsam haben. Aber da ist man dann schnell auch bei der Frage, was ist eigentlich eine NS-Belastung? Ne? Also reicht ein NSDAP-Parteibuch oder müssen die Leute auch tatsächlich sich in irgendeiner Art und Weise engagiert haben, die man zum Beispiel an Publikationen festmachen kann?
Da sind wir ja auch bei diesem großen Feld der Täterforschung. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die ganz klar als NS-Täter oder Täterinnen verurteilt wurden. Aber es gibt ja auch eine große Bandbreite an Menschen, eine große Gruppe an Menschen, zivile Angestellte in Konzentrationslagern zum Beispiel, die bisher kaum erforscht sind und zum großen Teil auch nicht verurteilt wurden. Mir kommt da beispielsweise Irmgard Forschner in den Kopf, die Sekretärin des Lagerkommandanten des KZ Stutthof, die 2022 wegen Beihilfe zum Mord an über 10.000 Menschen verurteilt wurde und vor kurzem auch verstorben ist. Wie sieht das zum Beispiel für das NS-Reichssicherheitshauptamt aus? Was passierte denn mit den Mitarbeitenden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs?
Ja, sind ja viele nicht angeklagt worden. Also die Gesetzgebung war ja auch so, dass es eben zur Verjährung von Totschlags- und Morddelikten kam und in den 60er Jahren dann, aber eben schon vorher, diejenigen, die eben in den meisten Fällen Schreibtischtäter waren, sodass also gegen das Personal des Reichssicherheitshauptamtes gar nicht ermittelt wurde oder zwar ermittelt wurde, aber keine Prozesse durchgeführt wurden. Und von daher ist das ein Kriterium, das angeklagt wurde, genauso wie Parteimitgliedschaft ein Kriterium sein kann. Aber wir haben ganz viele Fälle auch unter den Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes, die keine Parteimitglieder waren, trotzdem verstrickt waren in die Besatzungsverwaltung, in andere Verbrechenskomplexe und zwar dann immer sagen konnten, sie waren ja nie Parteimitglied, aber interessanterweise spielte das letztendlich gar nicht so eine ganz große Rolle.
Darüber werden wir gleich noch näher an einem konkreten Beispiel sprechen. Eine andere Frage, die sich mir zu Beginn noch stellt, Frau Vohwinkel, Sie haben gerade gesagt, es gab seit 2005 und mit dem Projekt zum Auswärtigen Amt so etwas wie eine Inkubationszeit der Behördenforschung. Danach kamen immer mehr Projekte zu unterschiedlichen Behörden hinzu. Warum begann die Erforschung der Bundesbehörden denn gerade Anfang der 2000er Jahre? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Und gab es auch schon vorher Forschung zur NS-Belastung von BehördenmitarbeiterInnen?
Wenn wir uns die frühen Forschungen zur Geschichte der Bundesrepublik und der NS-Kontinuitäten angucken, dann sind die ja geprägt erstmal von einer sehr starken Skandalisierung. Also es ging darum herauszufinden, wer hat eigentlich nach dem Nationalsozialismus die Karrieren mehr oder weniger nahtlos oder mit kurzer Unterbrechung fortgesetzt? Was bedeutet das für die politische Kultur in der Bundesrepublik? Große Skandalisierung gab es natürlich auch seitens der DDR mit ihrem Braunbuch, wo sie versucht hat, quasi die Bundesrepublik zu diskreditieren, indem sie gesagt hat, das ist der Staat, in dem die Nazis nach wie vor am Ruder sind. Dann kommen irgendwann die 68er und skandalisieren auch, aber eher quasi aus dieser Position heraus, dass man sich kritisch mit den eigenen Vätern auseinandersetzt und versucht zu zeigen, dass es natürlich, also viele Leute nach dem Krieg weitergemacht haben. Das ist alles in dieser Zeit, als quasi die Altnazis noch in den Behörden drin saßen und ein verständliches Interesse daran hatten, dass genau das nicht passiert. So, und dann schreitet aber die Zeit vor und irgendwann sind die Altnazis nicht mehr in den Institutionen. Das heißt, es gibt auch nicht mehr diese harsche Abwehrreaktion gegen diese Art von Erforschung. Und dann fängt mit so einer gewissen Übergangszeit die Phase an, in der die Institutionen selber ein großes Interesse daran entwickeln, herauszufinden, was eigentlich ihre eigene Vergangenheit ist.
Also ein Interesse daran herauszufinden, was für eine Biografie eigentlich diejenigen hatten, die in der Frühzeit der Bundesrepublik in der eigenen Behörde gearbeitet haben. Aus welchem Grund entstand denn dieses Interesse?
Ein interessantes Detail ist, dass im Auswärtigen Amt offensichtlich einer der Anlässe für die Erforschung der eigenen Geschichte war, dass man nicht recht wusste, wie man die Nachrufe schreiben sollte auf ehemalige Mitarbeiter, die verstorben waren. Was schreibt man da rein? Schreibt man da rein, dass die, was weiß ich, in der SS waren? Schreibt man da rein, dass die berufsprofessionellen Organisationen angehört haben und so weiter? Und um das überhaupt erstmal zu klären, wer in der NS-Zeit was gemacht hat, hat offensichtlich das Auswärtige Amt selbst das Interesse artikuliert, die eigene Geschichte zu erforschen. Und damit hatte man dann natürlich auch so eine Art Paradigma, ne? Also wie funktioniert das, wenn eine Behörde ihre eigene Vergangenheit aufklärt? Ist nicht ganz unproblematisch, weil natürlich, wenn die Institution selbst den Auftrag rausgibt, erforscht zu werden, dann befürchtet man natürlich im schlimmsten Fall, dass sie auch Einfluss auf das Ergebnis nehmen möchte. Ja, das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die immer wieder artikuliert wurden. Aber zumindest war damit irgendwie mal losgetreten, dass die obersten Bundesbehörden, vor allem die Ministerien, anfangen, sich selbst mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Und gab es auch beim Bundeskanzleramt ein Interesse, die eigene Geschichte erforscht zu wissen?
Also gerade wenn man auf die erste Studie zum Auswärtigen Amt schaut, hat man ja eine institutionelle Kontinuität. Man hat ja auch bei vielen anderen Behörden, aber beim Bundeskanzleramt ist die Situation anders. Was nimmt man da als Vorgängerinstitution? Auf die Reichskanzlei zu schauen, macht in Bezug auf das NS-System relativ wenig Sinn. Und von daher kam der Impuls jetzt nicht unbedingt von der einen Behörde zu sagen, wir wollen jetzt unsere Geschichte erforschen, sondern es ergab sich mehr oder minder aus den Erfahrungen der anderen behördengeschichtlichen Projekte, dass auf jeden Fall dann das Bundeskanzleramt auch in den Blick genommen werden muss und gerade wegen seiner zentralen Rolle.
Und wie sieht die Finanzierung einer solchen Forschung dann genau aus? Sie haben ja gerade schon erwähnt, Frau Vohwinkel, dass es auch Kritik an dieser Form von Behördenforschung gibt, weil eben sichergestellt werden muss, dass die Behörde selbst auf das Ergebnis keinen Einfluss nimmt, beziehungsweise natürlich auch die Forschung nicht behindern darf, mit der Zurückhaltung von Dokumenten zum Beispiel.
Also ich würde jetzt erstmal vielleicht in drei Kategorien einteilen, was es für eine Art von Finanzierung gibt, genauer gesagt. Das eine ist, wenn eine Behörde selbst quasi das Geld bereitstellt, eine Ausschreibung macht und sich die Leute sucht, die diese Behörde erforschen sollen. Die zweite Möglichkeit wäre, jemand erforscht völlig unabhängig. Also zum Beispiel, indem man sich ein Promotionsstipendium besorgt und sich selbst ein Thema definiert und dann von außen daran geht. Bei uns war es so ein bisschen so eine Zwischenkonstruktion, nämlich dass wir aus öffentlichen Geldern finanziert worden sind, die über das BKM verteilt worden sind. Aber es hat eine offene Ausschreibung gegeben und es war völlig klar, wir sind nicht Auftragnehmer der Institutionen, die wir erforschen. Also sprich, wir werden aus öffentlichen Mitteln finanziert, aber wir sind nicht in Abhängigkeit zu der Institution, um die es geht. Und ich finde, dass das wirklich wichtig ist, sicherzustellen, dass die Institution, die erforscht wird, keinen Einfluss, und zwar wirklich keinen Einfluss überhaupt auf das Ergebnis nehmen kann. Nicht dadurch, dass sie zum Beispiel den Zugang zu Akten oder zu Quellen reguliert oder einschränkt. Nicht dadurch, dass sie Vorgaben macht, was man im Ergebnis am Ende lesen möchte und was nicht. Das geht gar nicht. Also wenn das der Fall ist, finde ich, dann ist es wirklich hochproblematisch. Das hat es ja in Einzelfällen gegeben und das, finde ich, wird auch zu Recht skandalisiert.
Was Sie auch gerade schon betont haben, für das Projekt zum Bundeskanzleramt gab es eine offene Ausschreibung. Auf die hat sich das Institut für Zeitgeschichte in München und das ZZF beworben. Am ZZF lief das Projekt zum Bundespresseamt, was erst Esther Kirsch und dann Jutta Braun bearbeitete, seit 2017. Darüber werden wir gleich noch genauer sprechen. Die verschiedenen Teilprojekte sind in ihren Zwischenergebnissen auch schon vorgestellt worden. In dem Band werden sie jetzt aber noch einmal gebündelt veröffentlicht.
Wir haben uns als Herausgeber und Herausgeberinnen relativ früh darauf verständigt, dass jeder Einzelne und jede einzelne Forscherin eine unabhängige, in sich geschlossene Studie erarbeiten soll. Wir haben quasi genauso wenig wie die Institution, die wir erforscht haben, haben wir als Herausgeberinnen versucht, irgendwie das zu steuern, was da drin stehen soll. Das heißt, es sind 4 abgeschlossene und auch äußerst unterschiedliche Studien dabei herausgekommen, die wirklich von dieser Suche nach der formalen Belastung über die biografische Forschung, die Fallstudien bis hin zu dieser eher medial orientierten Studie über das Bundespresseamt wirklich sehr unterschiedlich geworden sind. Man muss das vielleicht gar nicht dazu sagen, wir sind auch als Herausgeberin nicht mit jedem einzelnen Satz einverstanden, der da drin steht. Aber so viel Freiheit muss sein, wenn man die einfordert, dann muss man sie auch selbst gewährleisten. Also das vielleicht auch nochmal als Erklärung dafür, warum diese Studien in sich doch so sehr heterogen geworden sind. Ich finde aber, dass sie gerade in ihrer Heterogenität auch sehr wertvoll sind, weil das zeigt, dass es auch eine Vielfalt von Zugriffen auf dieses Gesamtthema Behördenforschung gibt, was sich in diesem Fall vielleicht auch eher ergänzt, als dass es einander im Weg steht.
Trotzdem verfolgen die Teilprojekte eine gemeinsame zentrale Fragestellung. Welche ist das denn?
Naja, es ist die Grundfragen der Behördenforschung, die Frage nach dem Verhältnis von personellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten und den politischen Veränderungen nach 1945, 1949, der politischen Praxis, der Verwaltungspraxis, wobei wir eben nicht uns auf die reinen Kontinuitäten aus der NS-Zeit in die Nachkriegszeit orientiert haben, sondern eben auch einen weiteren Bogen geschlagen haben über das gesamte 20. Jahrhundert. Und dabei geht's halt um das Personal, um die generationellen Prägungen, um die Erfahrungen. Und dann die Frage, wie sich diese Erfahrung, diese Prägung auf verschiedenen Politikfeldern auswirken, welche Verwaltungskulturen entstehen, welche Kontinuitäten es da gibt, aber auch welche Brüche, so dass es also eine Verbindung ist von Demokratiegeschichte und Erfahrungsgeschichte, Politikgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. Von daher eigentlich ziemlich komplex angelegt und im Mittelpunkt steht halt die Frage, was Kanzlerdemokratie eigentlich ist, die wir so als gemeinsame Überschrift für die Entwicklung in der Bundesrepublik nehmen können und wie sie sich dann gewandelt hat, auch bis zur sozialliberalen Koalition hin. Das war zunächst ein bisschen offen, wie weit wir den zeitlichen Bogen spannen würden. Einige der Projekte gehen sogar bis zum Ende der 80er Jahre, aber auf jeden Fall wird die sozialliberale Koalition mit einbezogen. Und wir hatten den großen Vorteil, dass wir auf viele Erkenntnisse zurückgreifen konnten. Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Belastung, der ein politischer Begriff ist, aber auch eben als wissenschaftlicher Begriff benutzt wird. Und da brauchten wir manche Fragen jetzt nicht zum x-ten Mal zu diskutieren, sondern konnten uns da schon auf das stützen, was andere vor uns bearbeitet hatten.
Wo wir auch wieder bei der Frage wären, was Belastung eigentlich bedeutet und dass es eben über die Frage nach einer formalen Belastung, also zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft in der NSDAP hinausgeht. Also eher in den Blick nimmt, wie sich bestimmte Personen zum NS-Regime verhalten haben. Was waren denn die zentralen Ergebnisse der Teilstudien?
Ich denke, wir sind wenigstens dem Ziel nahegekommen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen den Erfahrungen des Personals, das für die Arbeit in der Behörde ausgewählt wurde, und dem, was gemacht worden ist. Wichtig war, und es schließt eigentlich aber an die Forschung zu anderen Bundesbehörden, wie Personalpolitik, Personalauswahl und dann auch die Karrieren in einer Behörde wie dem Bundeskanzleramt vollzogen wurden. Der Bearbeiter Gunnar Tarke hat ziemlich deutlich gemacht, dass dieses entschuldigende Argument von Adenauer, dass man kein schmutziges Wasser ausschüttet, wenn man kein frisches hat, schwer nachvollziehbar ist, eigentlich Ausdruck schon einer Schlussstrichmentalität ist, sich eigentlich gar nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen zu wollen, weil es eben qualifiziertes anderes Personal gegeben hat. Und er vergleicht das sehr schön mit der Direktorialkanzlei im Wirtschaftsrat der B-Zone, bei der sehr wohl darauf geachtet worden ist, welche Vergangenheit Personen haben und bei denen trotzdem auf Qualifikationen geachtet worden ist. Also und er verweist ganz deutlich darauf, dass das nach 1949 einen deutlichen Bruch im Bundeskanzleramt gegeben hat und letztendlich kaum hingeschaut wurde, was die Ausgewählten dann vor 1945 getrieben haben oder sie letztendlich auch mit relativ einfachen Entschuldigungsgründen oder auch Vertuschung durchgekommen sind und keiner groß nachgefragt hat. Das führte dazu und war letztendlich auch Ziel dieser Personalpolitik, die sehr stark von Hans Klopke geführt wurde, dass das Personal des Bundeskanzleramts extrem homogen war, was sicher die Arbeit erleichtert hat und zur Effizienz beigetragen hat, allerdings auch dazu geführt hat, dass gesellschaftliche Konflikte sich im Bundeskanzleramt selber nicht wiedergespiegelt haben. Und entsprechend kommt Nadine Freund dann in ihrer Studie, die fragt zu dem Verhältnis zwischen politischen Prägung und politischer Praxis zu dem Ergebnis, dass das Kanzleramt sehr im Sinne Adenauers, aber auch Globkes, viele Dinge sehr stark in die Richtung gedrängt hat, dass es den Interessen der Regierung entspricht und Anforderungen von außen, gerade was die Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, abgeblockt wurde. Das kam natürlich noch dazu, dass das Personal nicht nur homogen war, sondern sich sehr stark auch an den Ideen des politischen Katholizismus orientierte und Neuerungsbestrebungen in dieser Hinsicht schnell entgegentrat. Also man kann schon davon sprechen, dass also das zum Ergebnis führte, diese Personalpolitik, dass eine sehr stark autoritäre Regierungsform zunächst dominierte, die versuchte, gesellschaftliche Einflüsse und erst recht Einflüsse der sozialdemokratischen Opposition abzuwehren. Dann haben wir noch die dritte Teilstudie von Christian Mentel, der an 6 Fallbeispielen untersucht, wie das Bundeskanzleramt mit der NS-Vergangenheit im konkreten Beispiel umgegangen ist. Ein Beispiel, das er untersucht, ist der Versuch, Hans Globke als Widerständler aus dem Umfeld des 20. Juli zu porträtieren. Ob das der Versuch in dieser starken Auseinandersetzung, die eben auch von Seiten der DDR befeuert wurde, allerdings auch, wobei die Kritik nicht nur von der DDR ausging, zur Seite zu stehen und ein Bild zu zeichnen, dass letztendlich alle diese NS-Vergangenheit nicht gerade unter den Teppich kehrte, aber jedenfalls doch so verklärte, dass sie nicht im Widerspruch zur aktuellen Politik der Bundesregierung stand.
Hans Globke ist sicherlich ein Name, der vielen etwas sagt. Er war 14 Jahre lang Staatsminister unter Adenauer. In der NS-Zeit hat er die Nürnberger Rassengesetze von 1935 kommentiert. In den letzten Jahren war sein Fall immer wieder in den Medien, gerade auch, weil eben sein Porträt immer noch im Bundeskanzleramt hängt.
Ich muss natürlich sagen, die aktuelle Diskussion um Hans Globke ist jetzt nicht mehr so virulent wie noch in den 50er und 60er Jahren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch der springende Punkt oder ein Stein des Anstoßes, wenn es um die personellen Kontinuitäten geht. Bis zum Beginn unseres Projektes hingen alle Kanzleramtschefs noch mit ihrem Porträt im Bundeskanzleramt. Da hängen sie immer noch, aber neben dem Porträt von Hans Globke hängt jetzt eine Tafel, die erklärt, was er denn vor 1945 gemacht hat, welche Rolle er im Nationalsozialismus gespielt hat. Also von daher ist schon eine gewisse Distanzierung da. Und man muss auch sagen, dass wir im Bundeskanzleramt den Eindruck hat, dass da großes Interesse auch an diesen Forschungen besteht. Also es gibt diesen Wunsch, da irgendwie die Vergangenheit zu vertuschen. Da sind wir jetzt, glaube ich, weit darüber hinaus, ohne vielleicht sagen zu können, das kommt vielleicht alles mal wieder. Aber momentan fand ich dabei die Aufgeschlossenheit relativ groß.
In der Frühzeit der Bundesrepublik war das so, dass sich alle Institutionen mit Händen und Füßen gegen solche Art von Erforschung gesträubt haben. Uns wurde kolportiert, dass so ab ungefähr 2010 das ein bisschen ins Gegenteil umgeschlagen ist. Nämlich, dass man sich quasi in den Behörden untereinander verständigt hat, seid ihr auch schon erforscht? Also gibt es bei euch auch ein Projekt? Und dass es eher als Statussymbol gehandelt wurde. Also man wurde für wichtig genug befunden, dass man jetzt auch mal erforscht wurde. Und es wurde nicht mehr als Belastung dargestellt. Und das zeigt ja, ich glaube, mehr als alles andere, wie sich die Mentalität in diesen Institutionen selbst auch gewandelt hat. Es gibt keine Abwehrreflexe mehr oder zumindest kaum noch. Also nicht, würde ich jetzt nicht sagen, ganz ausschließend kann ich das nicht. Aber eigentlich ist es doch eher so, dass es zum guten Ton gehört, auch ein NS-Projekt im eigenen Haus zu haben.
Und was macht für Sie die Beschäftigung mit der Geschichte des Bundeskanzleramts gerade im Lichte der aktuellen politischen Entwicklung so relevant?
Ich will mal was aus meiner eigenen wissenschaftlichen Biografie sagen. Als ich angefangen habe zu studieren in den späten 70er Jahren, 80er Jahren, fand ich die Geschichte der Bundesrepublik total langweilig. Denn irgendwie war es das Erfolgsnarrativ, es führte irgendwie zur parlamentarischen Demokratie, alles war gut und in den 80er Jahren war nicht mehr alles so ganz perfekt, aber jedenfalls gab es eine klare Perspektive und das fand ich tot langweilig. Also ich hätte mich nie irgendwie intensiv mit der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt. Im Rückblick bei dem, was wir jetzt machen, uns anzuschauen, was für Personal eigentlich diese Bundesrepublik gestaltet hat, dass wie diese Demokratie entstanden ist, mit allen Widersprüchen, mit allen Konflikten und diesen internen Auseinandersetzungen, welche Gegenkräfte es in den administrativen Apparaten und in der Politik gegeben hat, wird es für mich wesentlich interessanter und spannender, sich diese Geschichte der Bundesrepublik anzuschauen, die eben mitnichten eine Success Story von vorne bis hinten gewesen ist. Und das dann auch nochmal in Relation zu sehen zu den Entwicklungen der DDR, zu den Konflikten im Kalten Krieg, die alle nicht neu sind, aber sie werfen nochmal ein ganz völlig neues Licht, denke ich, auf die Geschichte der Bundesrepublik und lassen uns vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, wie Demokratien entstehen, wie gefährdet auch Demokratien sind und welche Grundlagen sie letztendlich haben. Auch wie das Zusammenwirken zwischen Politik und Gesellschaft ist, finde ich, das ist wesentlich interessanter und vielschichtiger geworden.
Also ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn man sich im Moment anguckt, was diverse Autokratien und Diktaturen in der Welt tun, ist, dass sie diese Art von Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit versuchen, massiv zu unterdrücken, mit der Idee dahinter, dass das alles Nestbeschmutzer sind und die quasi immer alles schlecht reden. Ich glaube, dass eine funktionierende Demokratie sich ständig mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss, also vor allem mit ihrer nicht demokratischen Vergangenheit, um quasi das Bewusstsein dafür aufrechtzuerhalten, dass Dinge auch ganz anders sein könnten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, es laufen ja nicht nur die ehemaligen Täter oder deren Nachfahren rum, sondern es laufen auch noch Leute rum, deren Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern zu denen gehörten, die damals ausgegrenzt worden sind. Also die erstens mal in der NS-Zeit verfolgt wurden und die auch nach dem Krieg nicht wieder eingestellt wurden, weil das allen zu unbequem war. Also linke Journalisten, Kommunisten, Juden und Jüdinnen in diesen Institutionen zu haben. Das heißt, man muss auch von der anderen Seite, also auch von der Opferseite her, glaube ich, muss man immer wieder das Bewusstsein dafür schärfen, dass man sowas nur vermeiden kann, indem man sich damit auseinandersetzt.
Kommen wir damit zu Ihrem Projekt, zum Bundespresseamt, Frau Braun. Sie schreiben gleich in Ihrer Einleitung, dass das Bundespresseamt im Umgang mit der NS-Vergangenheit eine Schlüsselrolle eingenommen hätte. Wie kommen Sie zu dem Schluss?
Das Presseamt war auf verschiedene Art und Weise involviert. Da ist zum einen die Tatsache, dass man selber viele Journalisten beschäftigte, die zum Teil NS-belastet waren. Und zum zweiten galt es natürlich, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, indem man eine transparente Regierungskommunikation gestaltete. Und die funktioniert ja immer in zwei Richtungen. Das Bundespresseamt informiert die Öffentlichkeit über das Handeln der Regierung, aber umgedreht eben auch die Regierung über die Stimmung in der Öffentlichkeit. Und das hat doch eine sehr lange Zeit gedauert, bis sich das so austariert hatte, welche Methoden man da anwendet und welche nicht. Beispielsweise der sogenannte Reptilienfonds, also eine Art Geheimfonds. Man wusste von dessen Existenz, man wusste aber nicht, was daraus bezahlt wird. Und daraus hat Adenauer eine geheime Wahlzeitung konstruiert. Also es war offiziell eine bunte Illustrierte, es war vorne Sissi drauf, aber es war die CDU drin. Und das war in den 50er Jahren eben eine Methode, die noch angewandt wurde. Oder eine zweite Sache, die sehr, sehr wichtig war die Frage, inwieweit darf das Presseamt Wahlwerbung machen? Ja, inwieweit überlappen sich da die verschiedenen Kommunikationsfelder? Es hat zwei Klagen vom Bundesverfassungsgericht gegeben, eine von den Sozialdemokraten und dann 10 Jahre später nochmal eine von den Christdemokraten, bis das mal endlich in den 70er Jahren geklärt war, wo da die roten Linien verlaufen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass ja überhaupt nicht klar ist, wie sich diese Regierungskommunikation entwickelt hat, wenn man diese verschiedenen Schritte nicht nachverfolgt. Und die hatten natürlich alle mit der NS-Vergangenheit zu tun, weil man sich genau davon ja im Grunde absetzen wollte, aber doch immer noch solche autoritären Handlungsweisen hereinragten. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Aspekt der Biografien der Regierungssprecher, denn die hatten teilweise selber noch unmittelbar mit dem Dritten Reich Berührungspunkte gehabt oder kräftig das NS-Regime mitgetragen, wie zum Beispiel Felix von Eckart, der Regierungssprecher unter Adenauer, der tatsächlich mit Goebbels zusammengearbeitet hatte, weil er Drehbücher für Propagandastreifen geschrieben hatte. Und von dieser ganzen Bürde der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist natürlich auch jemand wie Konrad Ahlers erfasst worden, beziehungsweise hat sich da selber positioniert. Sein guter Freund war Kurt Georg Kiesinger, der Bundeskanzler mit ehemaliger NSDAP-Mitgliedschaft. Und Ahlers war ja doch eigentlich eine Presseikone, weil er während der Spiegel-Affäre im Gefängnis gesessen hat für seinen Artikel. Und nun kann man zeigen in diesem Kapitel zum Bundespresseamt, wie er in dieser Zeit zum Apologeten von Kiesinger wird und sich mit der Presse anlegt, teilweise in übergriffiger Art und Weise, um Kiesinger zu schützen. Das heißt, es gibt auch Brüche in den Biografien und Verhaltensweisen, die eben anders sind, als man sie ursprünglich vermutet hätte.
Wie ging man denn mit der Vergangenheit um? Wie hat man den Nationalsozialismus thematisiert?
Sehr bezeichnend oder sehr, sehr wichtig in der Arbeit des Presseamtes ist natürlich, dass man sich qua Amt mit vergangenheitspolitischen Debatten befassen musste, also mit der Debatte um die Verjährung von NS-Verbrechen, mit einer Hakenkreuz-Schmierwelle, die es gegeben hat, nochmal Ende der 50er Jahre. Und da hat das Presseamt intern den Leitsatz ausgegeben, für uns ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit der NS-Vergangenheit, nur insofern informationspolitisch wichtig, als es den Schaden zu mindern gilt, den ihre Erwähnung hervorruft. Das ist ein sehr, sehr typischer Satz für diese Zeit. Das heißt, man hat im Grunde genommen versucht, die Bundesregierung da etwas in Watte zu packen und derartige Vorkommnisse kleinzureden. Und das kann man auch anhand verschiedener Aktionsfelder nachvollziehen.
Und wie sah das genau aus?
Was ich relativ überraschend fand, war, dass man sogar in der Unterhaltungsbranche teilweise eingegriffen hat. Also es gab in den 60er Jahren relativ viele Fernsehserien in Großbritannien und in den USA. Das waren Unterhaltungsserien, die als Sujet den Zweiten Weltkrieg hatten und wo die Deutschen naturgemäß die Bösen waren. Und das Bundespresseamt, aber auch Teile des Auswärtigen Amtes haben sich darüber regelrecht echauffiert und haben versucht zu intervenieren bei Sendern, bei Sponsoren, auch bei Botschaften, um diese ärgerlichen, aus ihrer Sicht ärgerlichen Serien vom Bildschirm verschwinden zu lassen. Das wirkt aus heutiger Sicht etwas skurril. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Ironie der Geschichte ist ja dann, dass tatsächlich eine TV-Serie, nämlich Holocaust, tatsächlich nochmal einen Schub in der Vergangenheitsaufarbeitung geleistet hat. Also insofern sind es sehr, sehr unterschiedliche Felder, die hier vom Bundespresseamt bespielt wurden und die man im Rahmen dieser Studie, die ja nun doch auch fast 200 Seiten hat, aufblättern konnte.
Und wie sind Sie an die Studie methodisch herangegangen?
Ja, ich habe mir vor allem eben die Personalakten angeschaut, die beim Bundespresseamt liegen. Und die sich vorher eben auch noch niemand angeschaut hatte. Das war also auch etwas, wo man wirklich Neuland betreten konnte. Und ansonsten habe ich eben genau versucht, diese Unterscheidung methodisch zu machen zwischen dem Handeln des Bundespresseamtes in die Gesellschaft hinein und eben auch der Kritikwürdigkeit einiger Maßnahmen. Und zum anderen den Fragen, die an die Behörde gestellt wurden hinsichtlich ihrer Struktur und hinsichtlich ihres Personals. Und diese beiden verschränkten Linien sozusagen bilden dann die Struktur des Beitrags.
In der Studie schreiben Sie auch, dass gerade die Anfangszeit des Bundespresseamts turbulent gewesen sei. Es viele Debatten darüber gab, wie sich das Amt aufstellt und ausrichten soll. Natürlich auch in klarer Abgrenzung zur Propagandamaschinerie des Nationalsozialismus. Wie verliefen denn diese Debatten?
Die Anfangszeit war eben von großer Unsicherheit geprägt, weil man im Grunde genommen nicht richtig wusste, bleiben wir unter dem Dach des Bundeskanzleramtes oder gründen wir uns aus. Auch war eben unklar, sollen wir als Behörde alleine bleiben oder uns zusammenschließen mit anderen Behörden. Die Bundeszentrale für Heimatdienst hat es gegeben. Oder sollen wir sogar später, dann gab es die Frage mit dem gesamtdeutschen Ministerium, fusionieren. Also es steckte immer so ein bisschen dahinter der Gedanke, sollen wir als Behörde nicht doch größer werden? Und in der Öffentlichkeit herrschte eben die Sorge, dass das eine Superbehörde nach Art des Propagandaministeriums von Goebbels werden könnte. Und in diesem Spannungsfeld haben sich diese Frühjahre abgespielt. Aber es gab auch eine große Unsicherheit der ersten Regierungssprecher hinsichtlich des Umgangs mit der Presse. Also da musste man auch erstmal eine souveräne Art und Weise finden. Einer der, also der vierte Regierungssprecher, und das war schon der vierte Anfang der 50er Jahre, an diesem häufigen Personalwechsel kann man sehen, wie unwohl sich die Regierungssprecher da offenkundig anfangs gefühlt haben und wie wenig Akzeptanz sie hatten bei der Presse. Der vierte, Fritz von Twardowski, hat sich immer wieder darüber beschwert, dass die Journalisten respektlos ihm gegenüber seien, ja. Also dieses Auftreten gegenüber einem großen Pressechor und einer kritischen Medienöffentlichkeit war etwas, was anfangs eben offenkundig noch erlernt werden musste. Und das fand ich eben auch sehr interessant, wie die Persönlichkeit der Regierungssprecher und ihre Vorgeschichte eben dann auch ihr Ansehen mitgeprägt hat.
Wenn wir uns das Personal des Bundespresseamts ansehen, da fällt auf, dass viele Mitarbeitenden Journalisten sind. Nicht zum Beispiel Juristen, wie an vielen anderen Stellen der Bundesbehörde. Was ist denn das Besondere an dieser Gruppe bezogen auf deren Belastung?
Gerade im Journalismus gibt es da doch noch sehr, sehr viele Leerstellen. Das ist vor Jahren schon beklagt worden. Und als ich eben hier diese verschiedenen Journalistenkarrieren und auch die Blätter, in denen sie gearbeitet haben, mir mal näher angeschaut habe, ist mir doch auch klar geworden, was für eine große, große Leerstelle da klafft. Und es ist natürlich schwieriger, natürlich auch das zu erforschen organisatorisch. Bei einem Ministerium habe ich eine Behörde und das kann ich dann sozusagen kompakt in einem Projekt abarbeiten. Wenn ich aber vielen, vielen, vielen Lebensläufen von freien Journalisten folgen muss oder dem Schicksal von verschiedenen Zeitungen oder ganz wichtig auch Verleger und ihre Rolle, also mittlerweile wird ja auch das Haus Burda zum Beispiel näher betrachtet, Springer sowieso, der Stern wird mittlerweile ja auch hinsichtlich seiner Personalpolitik erforscht. Also das ist ja ein viel, viel breiteres und komplexeres Feld. Und nach außen wurde das im Grunde gar nicht problematisiert. Und intern habe ich nur sehr wenige Hinweise gefunden, dass es reflektiert wurde. Und es hat dann in der Regel aber auch keine Konsequenzen gehabt. Also wenn jemand mal drin war, sozusagen im Apparat, dann ist er deshalb nicht nachträglich entlassen worden. Und es war eher so, dass es ein gegenseitiges Belauern war, weil viele sich natürlich kannten aus der Zeit davor. Und nach dem Motto, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, hat man eher manchmal mit Neid beobachtet, wie weit der eine mit seiner NS-Belastung gekommen ist, während man selber nochmal eine Extrarunde gefühlt drehen musste. Also das war eher die Stimmung, ja.
Also könnte man fast sagen, es gab eigentlich gar kein richtiges, ausgeprägtes Bewusstsein in der Zeit für das Unrecht und die Verbrechen der Nationalsozialisten in der Frühzeit der Bundesrepublik.
Ja, es war tatsächlich mangelndes Unrechtsbewusstsein, die Sorge um die eigene Karriere und dann auch sehr schnell sehr viel Selbstmitleid, wenn man selber Konsequenzen eben dann doch zu spüren kam oder ein kleiner Karriereknick erfolgte und einen Blick für die Opfer des NS-Regimes hatten die meisten.
Also ich kann das zumindest für meinen eigenen Großvater sagen, der einer von denen war, die sich wieder eingeklagt haben in den Staatsdienst. Der hatte nicht das Gefühl, da ist irgendwas schiefgelaufen und er muss da jetzt für irgendwas aufarbeiten, sondern er hat einfach zugesehen, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Punkt. Also nichts anderes. Wir denken ja heute oft, dass die Leute irgendwie quasi mit Kriegsende angefangen haben, umzudenken. Das ist ja aber erstmal eine Annahme, die man begründen muss. Und ich glaube, dass das ein Denkfehler ist, dem wir schnell aufsitzen, zu glauben, dass die Leute sich irgendwie wahnsinnig angestrengt haben, jetzt gute Demokraten zu sein. Ich glaube, dass die Leute vor allem um ihre Jobs gesorgt waren und um ihre Karrieren.
Ich meine, es gab sehr viele Menschen, die eben was zu verbergen hatten oder auch letztendlich wussten, dass sie Verantwortung trugen und damit sich aus der Verantwortung herausstehlen wollten, froh waren, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Auf der anderen ist es das Bewusstsein auch, dass man letztendlich diese Gesellschaft, die nach 45 eine ähnliche Gesellschaft war wie vor 45, irgendwie integrieren musste und sich gleichzeitig nicht darauf verlassen konnte und wissen musste, dass das nicht plötzlich alles lupenreine Demokraten geworden waren. Und es war dieses Mischungsverhältnis aus gesellschaftlicher Integration, Wissen um die Verantwortung, Wissen, dass die Menschen, mit denen man in der Bundesrepublik zu tun hatte, nur wenige positive demokratische Erfahrungen hatten. Die Weimarer Republik, wenn sie sie erlebt hatten, als Krisenzeit erlebt hatten. Und klar war, das ist ein langfristiger gesellschaftlicher Transformationsprozess. Also wir sprechen bei gesellschaftlichen Transformationsprozessen immer so von drei Generationen. Ja, wenn sich das anschaut, vom 1945 ausgehend, ist das ein ziemlich langer Prozess. Das war schon realistisch zu sagen, da kann man jetzt nicht irgendwie so tun, als könnte man bei einer Stunde Null anfangen, auch wenn man das gerne so nach außen darstellte. Also es war schon die Einsicht da, dass das eine ganz schwierige Situation ist. Allerdings hat es die fatale Konsequenz, eben vieles unter den Teppich zu kehren und damit sich natürlich einzuhandeln. Gerade wenn man wieder das Personal des Bundeskanzleramts anschaut, dass eben an verantwortlicher Stelle ganz viele Menschen saßen, denen man zumindest aus unserem Rückblick heute kaum diese Verantwortung hätte übertragen dürfen.
Und wer diese Menschen im Bundeskanzleramt waren, das wurde in dem Band Das Bundeskanzleramt, Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit aufgearbeitet. Der Band ist am 16. April 2025 im Wallstein Verlag erschienen. Die AutorInnen sind neben Jutta Braun, Nadine Freund, Christian Mendel und Gunnar Thake. Ein Link zum Buch und zum Forschungsprojekt am ZZF findet ihr in den Shownotes. Und an Sie herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank und tschüss.
Ja, vielen Dank, tschüss.
Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Und auch ich verabschiede mich für diese Folge mit einem Podcast-Tipp. Die Max-Eber-Stiftung hat gerade eine dreiteilige Podcast-Reihe zu 80 Jahre Kriegsende veröffentlicht. Ends of War thematisiert aktuelle Forschung zum Kriegsende aus den verschiedenen weltweiten Instituten der Max-Eber-Stiftung mit der These, dass es eben nicht das eine Kriegsende gab, sondern viele Kriegsenden und uns sowohl der Zweite Weltkrieg als auch die Zeit des Nationalsozialismus in ihren Nachwirkungen noch Jahre und Jahrzehnte lang begleitet haben. Die Folgen sind in den Shownotes verlinkt und nun bedanke ich mich am Ende noch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.